Willkommen zum Podcast Männer Mint Care – Unternehmen und Vereinbarkeit. In Österreich übernehmen Frauen noch immer den Großteil der Sorgearbeit, von Kinderbetreuung bis Pflege, und unterbrechen dafür öfter ihre Berufslaufbahn. Männer arbeiten meist Vollzeit, besonders in männerdominierten Bereichen wie Mint.
In diesem Podcast fragen wir, wie können Erwerbsarbeit und Sorgearbeit besser zusammenpassen? Wie kann Gleichstellung in Unternehmen wirklich gelingen? Dazu sprechen wir mit unterschiedlichen Expertinnen und Experten. Wir, das sind Nadja Bergmann und
Claudia Sorger von L&R Sozialforschung. Ja, hallo, willkommen bei der dritten Folge unseres Podcasts Männer Mint Care – Unternehmen und Vereinbarkeit. In unserer ersten Folge haben wir mit Dieter Breitwieser-Ebster über das zögerliche Verhalten der Väter und auch der Unternehmen gesprochen, wenn es darum geht, mehr Männer in Care-Arbeit zu bringen. Und in der zweiten Folge haben wir mit Manuela Vollmann gesprochen über Strategien zur Förderung der Väterbeteiligung.
Ja, und da auch ein herzliches Willkommen und Hallo zur dritten Folge. Da geht es vor allem auch, aber nicht nur um die rechtliche Situation. Wie gestaltet sich diese rund um Väterbeteiligung? Was gibt es auch für rechtliche Probleme oder für praktische Probleme bei der Umsetzung der Väterkarenz beziehungsweise der Vereinbarkeitswünsche von Vätern und Männern generell? Wir freuen uns sehr, zwei Gäste hier begrüßen zu dürfen, zwei Expertinnen. Eva-Maria Burger von der Arbeiterkammer. Sie leitet als Juristin die Abteilung Frauen- und Gleichstellungspolitik in der Arbeiterkammer. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo, danke für die Einladung.
Auch ein Hallo an Sabine Wagner-Steinriegel. Sie ist Gleichbehandlungsanwältin bei der Gleichbehandlungsanwaltschaft, auch Juristin, die sich schon ganz lange mit dem Thema beschäftigt, mit Vätern, mit Unternehmen. Herzlich willkommen, Sabine.
Ja, hallo, auch von meiner Seite. Ich freue mich auch über die Einladung und das heutige Gespräch.
Ja, damit haben wir zwei tolle Gäste bei uns, die rechtliche Situation und die Entwicklung sehr gut kennen, die eine vielfältige Beratungs- und Interessensvertretungspraxis mitbringen und Einblicke darin haben, was es in Österreich noch braucht, damit Vereinbarkeit einfacher lebbar ist und besser zwischen Frauen und Männern aufgeteilt wird. Und damit schon eine erste Frage an euch, beziehungsweise an dich, Eva. Du bist in unterschiedlichen beruflichen Positionen tätig gewesen, hast in der Funktion immer wieder mit Gleichstellung zu tun gehabt und hast damit zu tun. Wenn du jetzt auf die letzten Jahre zurückblickst, was hat sich gesellschaftspolitisch und rechtlich für Männer, speziell für Väter aus deiner Sicht verändert? Kannst du zur Schließung des sogenannten Gender Care Gap auf praktischer bzw. rechtlicher Ebene, kannst du da wirklich Änderungen feststellen und wenn ja, welche?
Generell fällt schon auf, dass das Thema Männer- und Care-Arbeit mehr im Fokus ist. Ich sage nicht genug im Fokus und dass wir schon bei einer Situation sind, wo sich Elternpaare oder auch in Haushalt lebende Frauen und Männer Care-Arbeit immer 50-50 aufteilen. Ja, da sind wir sicher noch lange nicht angekommen, aber im gesellschaftlichen Diskurs hat sich deutlich mehr getan. Auch aus meiner beruflichen Sicht in der Arbeiterkammer ist das Thema väterfreundliche Unternehmen, denke ich, gut angekommen. Es ist klar, dass Väter einen Beitrag leisten, dass es für Unternehmen wichtig ist, hier auch was zu tun. Ich sage wiederum, genug in der Praxis? Nein, sicher nicht. Aber im Diskurs ist deutlich mehr angekommen als etwa vor 10 Jahren. Wir verwenden zum Beispiel Begriffe wie Caring Masculinities. Darüber haben wir doch vor 10 Jahren gar noch nicht gesprochen. Jetzt kann man natürlich auch sagen, sind das gewisse Bubbles, Blasen, in denen wir drüber reden. Würde ich durchaus auch für zulässig halten, dass wir noch keinen Mainstream-Diskurs haben, der in allen Gesellschaftsschichten ankommt. Denn die Zahlen, Daten, Fakten zeigen uns ja ganz klar, dass bei der Übernahme von Care-Verantwortungen und von Care-Aufgaben Männer bei weitem noch nicht so viel übernehmen wie Frauen. Die Zeitverwendungsstudie, die vor rund 2,5 Jahren veröffentlicht wurde, die letzte, zeigt das ganz klar, dass ein Großteil der unbezahlten Care-Arbeit und von Frauen übernommen wird. Was meine ich damit? Das ist die Kinderbetreuung und die Kindererziehung. Das ist aber auch die Pflege von Angehörigen. Das ist aber auch die Haushaltsarbeit. Insofern, ja, Fortschritte in die richtige Richtung. Im Mainstream, in der breiten Gesellschaft bleibt viel zu tun.
Und dieselbe Frage an dich, Sabine. Aus Sicht einer Gleichbehandlungsanwältin, was hat sich geändert, was hat sich verbessert? Wie schätzt du die Entwicklung der letzten Jahre ein?
Ich kann da, glaube ich, gleich nahtlos anknüpfen an das, was Eva-Maria gesagt hat. Also rein rechtlich, wenn ich mir das Diskriminierungsrecht anschaue, hat sich ein bisschen was getan. Insbesondere ist ein neuer Passus ins Gleichbehandlungsgesetz gekommen, wonach Personen, die Care-Arbeit leisten, nicht diskriminiert werden dürfen. Das war die Umsetzung der sogenannten Vereinbarkeitsrichtlinie der EU. Also das ist eine gute Regelung, keine Frage. Was halt damit gar nicht passiert ist, ist, dass sozusagen gesellschaftlich etwas in Bewegung kommt. Und die Realität zeigt natürlich auch, dass das mit der Nichtdiskriminierung von Care-Arbeit Leistenden so noch nicht ganz in der Realität angekommen ist. Und da auch wirklich insbesondere Männer davon betroffen sind. Und ich finde, dass man sieht, auch aus unserer Beratungspraxis, dass Männer oft besonders stark von Diskriminierung betroffen sind, wenn sie Care-Arbeit leisten wollen. Das zeigt sich zum Beispiel an solchen Beispielen, dass Männer gekündigt werden, wenn sie Pflegefreistellung in Anspruch nehmen. Also ein Recht, das man jetzt ja noch nicht einmal als Elternrecht fast bezeichnen kann, sondern einfach als Arbeitnehmerinnenrecht. Wird Männern oft schon sozusagen angelastet und scheint so nach wie vor unüblich zu sein, dass sie das machen, wenn sie in einer Firma arbeiten, dass es eben so harte Konsequenzen manchmal nach sich zieht. Und ich finde immer, es ist so ein bisschen eine Waage. Das heißt, je weniger Männer Care-Arbeit machen, und da sind wir einfach von den Zahlen her noch sehr weit unten, umso ärger trifft dann die Diskriminierung manchmal die, die es machen. Und das sehen wir eben an diesen harten Konsequenzen, die wirklich ganz oft gleich mit Kündigungen oder sogar Entlassungen quasi sanktioniert werden.
Aber das heißt dann, dass in den männerdominierten Branchen das noch stärker auftritt? Oder gibt es da aus eurer Praxis, aus eurer Beratungspraxis so Hinweise darauf oder macht das jetzt gar nicht so den Unterschied?
Ich bin mir nicht sicher, ob es nicht eher so ist, dass in den männerdominierten Branchen überhaupt weniger Männer daran denken, sozusagen Care-Arbeit in Anspruch zu nehmen oder Väterrechte in Anspruch zu nehmen und Betreuung zu übernehmen. Ich glaube eher, dass es das ist. Deswegen finde ich auch das Projekt ganz wichtig, weil es da wirklich darum geht, auch zu sensibilisieren in sowohl die Unternehmen, aber auch die in den MINT-Betrieben arbeitenden Männer teilweise, dass das einfach ihre Rechtsansprüche sind und dass das eben auch was bringt, das in Anspruch zu nehmen und gleichzeitig die Unternehmen denen klarzumachen, da gibt es auch eine Verantwortung. Und es gibt einfach eine Verantwortung, das Männern zu ermöglichen und auch zu fördern. Und sie tragen damit zu Gleichbehandlung in der Gesellschaft bei. Das ist ganz was Wichtiges, finde ich.
Ja, danke. Da können wir vielleicht auch gleich mit ein, zwei Ergebnissen aus unserer Studie noch einhaken und anschließen. Wir haben ja im Rahmen des Projekts auch eine österreichweite Befragung durchgeführt. Und im Rahmen dieser Befragung haben 30% der Frauen gesagt, sie haben schon einmal Diskriminierung aufgrund oder Benachteiligung aufgrund der Ausübung ihrer Elternschaft erlebt. Also weil sie in Karenz gehen wollten, weil sie Elternteilzeit gehen wollten. Und auch 10% der Männer in unserer Befragung haben angegeben, sie haben schon Benachteiligung erlebt. Und ähnlich wie du das jetzt gesagt hast, Sabine, ist uns aufgefallen, dass Männer noch mal weitaus stärker im Anteil wie Frauen davon betroffen waren, mit Kündigung bedroht zu werden oder damit, dass sie ihre Karenzrechte gar nicht in Anspruch nehmen dürfen. Frauen sind sehr stark davon betroffen, dass sie Benachteiligungen punkto Aufstieg haben, punkto Gehalt haben. Also da gibt es auch unterschiedliche Muster, aber deine Beobachtung deckt sich auch gut mit dem MINT-Feld beziehungsweise unserer Studie. Und da wollte ich euch beide auch fragen, also ihr habt ja auch ganz viel mit Personen zu tun, direkt oder im Rahmen der Arbeiterkammer, die von Diskriminierung betroffen sind, die eben aufgrund von unterschiedlichen Unternehmenspraxen zu euch kommen. Und wir wollen da jetzt noch ganz speziell über Väter, über Männer mit euch sprechen, die ihre Elternrechte oder Vereinbarkeitsrechte nicht in Anspruch nehmen können. Was sind da eure Lösungen oder eure Lösungsvorschläge, eure Tipps, eure Learnings, eure Ansätze? Da möchte ich diesmal mit Eva beginnen wieder. Wie siehst du das aus Sicht der Arbeiterkammer, aus eurer politischen, aus eurer Beratungsarbeit?
Die Lösungsansätze, würde ich ganz stark betonen, sind auf struktureller, rechtlicher Ebene und auf der anderen Seite aber auch in der unternehmerischen Sphäre. Sicherlich gibt es Wege, durch dieses System durchzunavigieren, als Väter oder als Elternpaare, und sozusagen das individuell zu bearbeiten. Aber es ist mir besonders wichtig, auf die strukturelle Ebene zu schauen, denn die Lösung kann ja nicht darin liegen, dass manche sich Partnerschaftlichkeit zwischen Elternteilen ausmachen. Da braucht es größere Ansätze. Und zuerst würde ich gerne schauen in die strukturelle Ebene. Das ist die Ebene, wo Gesellschaft und Recht dazukommen. Und es gibt im aktuellen Regierungsprogramm die Stärkung der Väterbeteiligung und der Partnerschaftlichkeit. Ich finde, es ist höchste Zeit, dahin zu schauen und Hebel auszuloten, wo im Rechtsbereich, sei es denn bei den Regelungen im Bereich von Mutterschutz und Väterkarenz, aber auch im Bereich der Elternkarenz, der Elternteilzeit, wo gibt es Nachschärfungsbedarfe, die Elternteile und hier insbesondere auch Männer motivieren. Auf der anderen Seite aber auch Fehlanreize anzuschauen. Fehlanreize, die eigentlich nicht zur Gleichstellung führen. Ich denke an den Familienzeitbonus Plus, bei dem wir wissen, dass vor allem besser oder sehr gut verdienende Väter den in Anspruch nehmen. Der ursprüngliche Anspruch war, hier Gleichstellung zu fördern. Das stand mal in den Erläuterungen dazu. Das ist offensichtlich gar nicht in Kraft getreten. Das heißt, es geht darum, jenes rechtliche Rahmenwerk rund um Karenz nochmal gut zu durchforsten und gut durchzudenken. Wo können den Hebel gut ansetzen, die eine stärkere Partnerschaftlichkeit fördern? Und auf der anderen Seite ist es durchaus auch so, dass wir, und Sabine, du hast vorher von der Inanspruchnahme von den Väterrechten gesprochen. Was wir schon auch merken, ist, dass viele Väter oder auch Elternpaare manchmal gar nicht Bescheid wissen, dass Elternkarenz von beiden Elternteilen genommen werden kann. Also als würde das Mütterkarenz heißen. Dass es aber auch eine Väterkarenz gibt, ist oft nicht bekannt. Und hier braucht es, glaube ich, ganz viel Informationsarbeit. Informationsarbeit, die Elternpaare und vor allem Väter adressiert. Soweit einmal zu diesem größeren Kontext. Den kleineren, der aber auch durchaus, finde ich, Struktur hat, ist die Situation in den Unternehmen. Dass Unternehmen ein väterfreundliches Umfeld herstellen und diese Informationen auch an ihre Mitarbeitenden, die männlichen Mitarbeitenden, weitergeben. Denn wenn Väter Väter werden, Männer Väter werden, dann ist es nicht unbedingt notwendig, dass sie das im Unternehmen bekannt geben. Vielleicht verschweigen sie es sogar, weil sie, wie die Sabine vorher schon erwähnt hat, Diskriminierung erwarten, weil sie das vielleicht schon von den Müttern, von ihren Partnerinnen kennen. Das heißt, hier auch an einer väterfreundlichen Kultur zu arbeiten, ist was extrem Essentielles. Und nicht damit zu reagieren, dass vielleicht werdende Väter oder Männer, die ankündigen, sie möchten in Karenz oder Teilzeit gehen, dann als Retourkutsche bekommen, aber die spannenden Projekte wirst du vielleicht jetzt nicht mehr machen können. Das funktioniert ja nicht mehr. Ein weiterer Teil, die Kultur zu ändern, ist auch, dass Elternschaft nicht generell als Hindernis gesehen wird. Als Hindernis für Karriere, als Hindernis für spannende Projekte. Es braucht ja nicht immer Aufstiegskarrieren, aber Vertiefungskarrieren, Expertinnenkarrieren. Hier auch ganz klar zu sagen, Elternschaft ist hier kein Hindernisgrund und wie gehen wir im Unternehmen damit um? Und gerade in den MINT-Branchen, wo wir hauptsächlich Männer finden, nicht in allen Teilen der MINT-Branche, aber sicherlich dominanter, eher eine männerdominante Branche, braucht es einen guten Umgang damit. Elternschaft gehört zum Leben dazu und somit auch zum Leben der Mitarbeitenden, auch der Männer. Und dafür müssten Unternehmen Informationsarbeit leisten, eine positive Kultur herstellen und das auch wertschätzen.
Ja, danke schön. Zu dir, Sabine, du arbeitest ja viel mit Unternehmen, auch mit Männern, Vätern, Pflegenden. Was sind so deine Tipps, deine Learnings? Oder vielleicht kannst du auch ein bisschen aus der Praxis erzählen, was du erlebst oder wie du die Entwicklung erlebst.
Ich bin auch ein bisschen skeptisch, was so diese Tipps betrifft, weil wir immer wieder feststellen auch, dass Männer, die jetzt Care-Arbeit leisten wollen, es quasi nicht richtig machen können. Und ein Beispiel, das ich da immer wieder erzähle, ist die Meldung von Elternteilzeit durch Männer. Also das können ja Männer und Frauen in Anspruch nehmen. Und das, die Meldung von Elternteilzeit hat eben bestimmte Formalvoraussetzungen. Das heißt, sie muss schriftlich erfolgen und muss drinstehen, wie lang das sein soll, etc. Und die Männer, die das eben so formell machen, wie vorgeschrieben, hören dann von ihren Arbeitgebern ganz oft, na geh bitte, wärst du nicht ein halbes Jahr, du hättest mir das ein halbes Jahr vorher schon sagen können, wärst du doch früher gekommen, wir hätten das alles ganz partnerschaftlich regeln können. Aber so auf die Art, so circa, spielen wir da nicht mit. Wenn ein Mann dann aber informell kommt und einfach das mit dem Vorgesetzten zum Beispiel besprechen will und noch gar nicht an die formelle Meldung denkt, dann passiert das Gegenteil und dann kommt es auch zu Rechtsverfahren, wo dann vor Gericht zum Beispiel gesagt wird vom Arbeitgeber, ja, der Mann hat das ja nicht offiziell gemeldet und das ist einfach keine Elternteilzeit, weil er das eben nicht formal eingereicht hat. Und an diesem Beispiel merken wir halt immer wieder, man kann es nicht richtig machen und da kann man sich wirklich 10-mal vorher beraten lassen, aber sozusagen die Praxis im Unternehmen ist dann schon nochmal wieder eine ganz spezielle. Und wie die Eva-Maria schon gesagt hat, da liegt es auch ganz viel an strukturellen und unternehmerischen Rahmenbedingungen und eben nicht am Verhalten von Einzelnen. Ich sage vielleicht trotzdem nochmal, dass wir als Gleichbehandlungsanwaltschaft eben solche betroffenen Männer eben auch im Einzelfall dann beraten, begleiten und vertreten, versuchen auch Lösungen zu finden mit den Unternehmen. Und wenn das nicht gelingt, im schlimmsten Fall auch ein Verfahren einzuleiten vor der Gleichbehandlungskommission oder die Männer können auch vor Gericht gehen. Und ein Teil sozusagen dieser Verhandlungsarbeit ist auch immer ein bisschen im Unternehmen quasi die Angst vor Rufschädigung auch zu in den Raum zu stellen. Weil das ist das, wovor die Unternehmen halt auch wirklich sehr große Angst haben, dass sie da ein schlechtes Renommee haben, wenn das öffentlich wird.
Das ist sehr spannend. Darf ich nur eine Frage noch nachfragen?
Ja, klar.
Weil du ja auch mit Unternehmen arbeitest oder ihr mit Unternehmen arbeitet, seht ihr da irgendwie auch Ansätze, mit Unternehmen zu arbeiten, eben dass solche Missverständnisse unter Anführungszeichen nicht vorkommen?
Also es gibt natürlich Unternehmen, die aufgeschlossen sind und es gibt auch immer mehr Unternehmen, die zum Beispiel sowas wie Gleichbehandlungsstellen oder Diversity-ManagerInnen haben. Also es gibt sehr wohl eine Bewegung, kommt mir vor, wo Unternehmen sich bemühen, auf Diversity-Themen im weitesten Sinne irgendwie eine Antwort zu finden und auch offen zu sein und auch veränderungsbereit zu sein. Ich habe trotzdem den Eindruck, dass das Thema Väterkarenz und Care-Arbeit von männlichen Mitarbeitenden da wenig im Fokus steht. Und natürlich, also der große Wunsch ist einfach, und das sehe ich nicht, das hat Eva-Maria auch schon ein bisschen angesprochen, dass halt der politische Wille merkbar ist, dass Männer einfach auch Care-Arbeit leisten. Und das müsste sich halt eben in den Karenzregelungen und vielen anderen Dingen widerspiegeln. Und das sehe ich leider nicht.
Ich glaube schon, dass das schon auch zeigt, dass Männer nicht so als Väter wahrgenommen werden, eben wie das bei Frauen der Fall ist, dass sie als Mütter dann wahrgenommen werden. Oder als potenzielle Mütter. Also dass das bei Männern wird das sehr stark eigentlich ausgeklammert.
Absolut.
Diese Möglichkeit und dann auch dieses Engagement und dieses sich einbringen sollen, möchten.
Ja, eben das sehen wir schon auch in früheren Phasen. Also schon bei Bewerbungen und auch Aufstieg, wenn es um Leitungspositionen geht, ist bei Frauen ganz oft Familienplanung oder gar Fragen nach Schwangerschaft und ähnliche Dinge einfach ein Thema und das bei Männern nicht.
Und bei euch schlagen ja dann oft, also oder meistens die Fälle auf, wo schon eigentlich arge Sachen passiert sind. Also wo dann eben schon Diskriminierung passiert ist. Aber Eva, du wolltest noch was dazu sagen auch?
Ich finde den Punkt ganz spannend, wie die Wahrnehmung von Männern als Väter ist, aber wie auch die Reaktion der Unternehmen ist, weil vielleicht in der Wahrnehmung Frauen sehr früh schon als potenzielle Mütter wahrgenommen werden. Vor allem die Ableitung im Unternehmen ist eine andere, weil so die klassischste Ableitungsstereotyp, die Frauen werden dann aufgrund einer Elternkarenz, natürlich Mutterschutz, sondern Elternkarenz, eine Zeit lang nicht im Job tätig sein und sehr oft schon davon ausgegangen wird und danach kommt eine lange Phase von Elternteilzeit. Ergo, die spannenden Projekte, die großen Aufträge, die Führungspositionen, die werden wahrscheinlich pausieren. So eine Hypothese oder Annahme, wo ja auch viel Benachteiligung entsteht. Ich würde gar nicht verneinen, dass es teilweise fast als Schutzfaktor genommen wird, um den Frauen das nicht zuzumuten. Der Effekt ist der gleiche, dass sie Ausschließungsmechanismen ganz massive auf ihrem Karriere- und Entwicklungsweg erfahren. Und wenn man das jetzt mit den Männern vergleicht, wo wir uns zum Beispiel anschauen, wie werden Männer gesehen, das sind dann jene in den Unternehmen, die Vater geworden sind, die müssen jetzt der eineinhalbfache Verdiener sein. Die müssen jetzt fürs Familieneinkommen da sein. Die arbeiten teilweise auch mehr Stunden als vor der Geburt ihrer Kinder. Und wir kennen auch den Effekt, dass es bei den Vätern, die jetzt nicht in Elternkarenz gehen oder in Elternteilzeit, dass durchaus ein unternehmerisches Goodie kommt im Sinne von, du kriegst jetzt besonders großen Aufgaben, weil du bist ja zuständig als eineinhalbfachverdiener und die Zuverdienerin, deine Frau, kümmert sich, macht die Care-Arbeit, aber dir geben wir das besonders große Renommee. Und das ist total eigenartig, führt natürlich auch dazu, dass extremer und enormer Druck finanziell auf Männern liegt und der Rückzug aus der Care-Arbeit. Und diese Mechanismen, wenn die von vornherein so fast wohlwollend, aber gut gemeint, heißt nicht immer gut gemacht, wie wir wissen, führt zu totalen Ungleichgewichten. Und dazu müssen wir ja auch sagen, wir sehen uns ja Situationen an, in denen Elternpaare oder Pflegende nicht im selben Unternehmen angestellt sind. Das ist ja nur ganz selten so. Das heißt, Unternehmen, wenn wir auf das Projekt schauen in der MINT-Branche, die hauptsächlich Männer anstellen, sehen das natürlich sehr stark aus der Perspektive, wie die männlichen Mitarbeiter sich entwickeln könnten und was das bedeuten könnte.
Ja, die Frage von Diskriminierungen aufgrund von Elternschaft ist auch in unserer Befragung gegangen im Rahmen des Männer-Mint-Care-Projekts. Und wir haben dann die Personen, die die Befragung ausgefüllt haben, auch gefragt, mit wem sie sich dann ausgetauscht haben in solchen Fällen. Und da haben wir gesehen, dass von den Beschäftigten sich rund ein Drittel dazu mit Kolleginnen oder Kollegen ausgetauscht hat. 20% haben sich an die Geschäftsführung oder die Personalleitung gewendet und weitere 20% an den Betriebsrat, die Gewerkschaft und oder die Gleichbehandlungsanwaltschaft. Und was sehr auffällig war, dass 43% der männlichen Beschäftigten oder der männlichen Betroffenen in dem Fall entsprechende Vorfälle gar nicht gemeldet oder angesprochen haben. Und bei den Frauen war das nur circa ein Viertel, die es gar nicht angesprochen haben. Das heißt, man sieht auch da, dass dann auch Männer, die es betrifft, ja, gar nicht so drüber sprechen. Und Frauen das eher dann zumindest mit Kolleginnen, Kollegen besprechen oder sich an Beratungsstellen wenden oder sich bei der Geschäftsführung melden oder bei der Personalleitung. Das heißt, das ist für Männer, auch wenn es dann zu Problemen kommt, gar nicht so weiter thematisiert wird, sondern sie dann oft eher so den Rückzug antreten. Und das führt auch zur dritten Frage jetzt. Und zwar, ob Männer mehr ermutigt werden müssen, sich auch stärker so für Vereinbarkeitsrechte einzusetzen. Also brauchen die einfach mehr so einen Stups oder mehr einen Anstoß in die Richtung, weil es für sie immer noch nicht selbstverständlich ist. Und muss Beratung dann auch explizit Männer auch stärker ansprechen, weil ja sehr oft, wenn es um das Thema Vereinbarkeit geht, immer noch quasi an Frauen gedacht wird.
Also was ich dazu sagen will oder kann, ist, ich würde das schon auch unterscheiden. Einerseits von Diskriminierung betroffene Männer, die kommen ja zu uns, wenn auch im geringen Ausmaß und wahrscheinlich in Relation im geringeren Ausmaß als Frauen, das stimmt, glaube ich. Und da ist unsere Beobachtung, dass das schon auch mit der traditionellen Männerrolle zusammenhängt, die in unserer Gesellschaft einfach da ist, nämlich, dass Männer stark sein müssen, dass sie eben keine Betroffenen von Diskriminierung, weil das einfach eine Schwäche oder als Schwäche interpretiert werden kann, sein sollen und dass das für sie schwieriger ist als für Frauen sozusagen in dieser Rolle der diskriminierten Person Beratung zu suchen. Also diese Beobachtung machen wir. Das andere ist die Frage Ermutigung zur Inanspruchnahme von Care-Arbeitsrechten. Das finde ich ist ja nochmal was anderes, weil da trete ich einfach meine Rechte ein und bin hoffentlich noch nicht diskriminiert. Das denke ich, ist immer gut und sollte auf jeden Fall gemacht werden. Aber wie Eva-Maria schon gesagt hat, ich glaube trotzdem, dass es noch wichtiger ist, an Rahmenbedingungen und Strukturen anzusetzen und sozusagen, also ich meine, es soll ein Zusammenspiel verschiedener Maßnahmen sein. Die Ermutigung von Männern gehört sicher dazu, aber mindestens genauso gehört eben die Information und in die Pflichtnahme von Unternehmen und vor allem auch der Politik dazu, glaube ich.
Sabine, das unterstreiche ich sehr gern und knüpfe, ich habe es vorher schon mal gesagt, dass die Information extrem wichtig ist. Also meine Kolleginnen in der arbeitsrechtlichen Beratung in der Arbeiterkammer berichten das öfter, dass sie Elternpaare, vor allem Väter, mit Aha-Erlebnissen empfangen, im Sinne von, ach tatsächlich, ich kann in Elternkarenz gehen als Papa oder ich kann Elternteilzeit nehmen. Ja, und da braucht es definitiv Information. Wenn ich Information als Ermutigung sehe, ja, da braucht es ganz viel mehr. Und am besten dort, wo die Väter die Information direkt umsetzen können, direkt am Arbeitsplatz. Wenn Männer Väter werden, sich das in einer guten Art und Weise mit der Arbeitgeberin ausmachen zu können, die auch gute Informationen zur Verfügung stellt. Das wäre ein wunderbarer Schritt. Gleichzeitig muss ich auch ein Stück schmunzeln, das sieht man natürlich in einem Podcast nicht, weil es oft auch ein Brückenschlag ist, wenn Mütter darüber sprechen, wie sehr ihre Partner gelobt werden, wenn sie den Kinderwagen schieben. Naja, dann denke ich mir, also sie ist doch der Papa, was ist da jetzt grandios zu loben dran? Das ist schön und erfreulich, aber die Heerscharen an Applaus elten die Mütter, die mit dem Kinderwagen tagtäglich fahren, seltener. Aber trotzdem, ich sehe das Schmunzeln, teilt sie da, dass ich sage, das eine ist das über Gebühr vielleicht loben, wo sich jene, die den Großteil der unbezahlten Care-Arbeit machen, nämlich Frauen, vielleicht auch nicht gesehen fühlen oder sagen, ich mache das die ganze Zeit, wo bleibt mein Lob? Aber die Ermutigung im Sinne einer Information und die Ermutigung im Sinne struktureller Rahmenbedingungen, so wie es Sabine ja vorher unterstrichen hat, die zu schärfen, die braucht es ganz sicher noch. Denn sonst wären wir ja heute auch ganz woanders. Dann würden wir auf der Straße Männer und Frauen sehen, die ihre Kinderwagen schieben, die pflegen. Und wir würden von allen Geschlechtern Leute haben, die Anerkennung haben und sagen, ich weiß, das ist ein harter Job, du kriegst vielleicht nichts dafür bezahlt, aber es ist massiv hart und es fehlt generell an dieser Anerkennung. Nicht nur für die Anerkennung für Väter, die diese unbezahlte Arbeit leisten, aber generell wird es total gering geschätzt. Wir haben ab und an in Zahlen gegossen, was die unbezahlte Care-Arbeit denn wert sein sollte, was ist so die Wertschöpfung. Das finde ich einen total guten Ansatz, das einmal sichtbar zu machen. Aber diese Ermutigung braucht es sicher noch. Nicht über Gebühr vielleicht das Loben, was ich mit dem Schmunzeln vorher gesagt habe, aber Ermutigung auf einer Informationsebene, auf einer rechtlichen Ebene, auf einer Rahmenbedingungenebene, mehr davon auf jeden Fall.
Ja, da kommen wir auch schon zu unserer letzten Frage. Eva, du hast das schon angesprochen. Im Regierungsprogramm steht ja auch, dass Care-Arbeit besser aufgeteilt werden soll, beziehungsweise Väter oder Männer stärker in die Sorgearbeit eingebunden werden sollen. Nicht in dem Sinn, dass Männer jetzt besonders gelobt werden, sondern dass es für Frauen wie Männer eine Selbstverständlichkeit wird, Betreuungspflichten in Anspruch zu nehmen. Wir haben noch, ich glaube, 3 Jahre oder 4 Jahre Zeit oder die Regierung hat noch so lange Zeit. Was würdet ihr euch wünschen, wenn ihr 1, 2 Wünsche hättet Wie soll das wirklich bewerkstelligt werden, dass die Care-Arbeit besser aufgeteilt wird? Welche Hebel sollen da gedreht werden, gestellt werden? Was sind da eure Vorschläge, die ihr da gerne einbringen würdet?
Was das Regierungsprogramm sagt, ist, dass es eine Stärkung der Partnerschaftlichkeit und der Väterbeteiligung geben soll. Väterbeteiligung als Wort finde ich persönlich nicht sehr passend. Das hört sich an, als würde man so ein bisschen was dazulegen zu einer Aufgabe, die einem nicht so richtig gehört. Zu aller darf ich dich ein bisschen unterstützen. Finde ich eben nicht ganz passend. Passender finde ich fast eher über Väterquoten zu sprechen, über Väteraufgaben, über den Anteil der Väter, den Gerechten an der unbezahlten Care-Arbeit. Zwei Wünsche. Die Wunschfrage, die Weihnachtsfrage ist immer schön oder die Geburtstagsfrage. Ich sehe zwei Hebel, die mir als erstes einfallen. Der eine Hebel ist, und da war ich vorhin schon kurz dran, ist unser rechtliches Rahmenwerk zu durchforsten rund um die Themen Karenz, Elternteilzeit, aber auch finanzielle Anreize und dort gut zu schauen, welche Rahmenwerke tatsächlich Partnerschaftlichkeit fördern, welche nicht und dementsprechend Schritte zu setzen. Dazu braucht es einmal einen guten Austausch und dafür ist im Regierungsprogramm auch eine interministerielle Arbeitsgruppe vorgesehen unter Einbindung der Sozialpartnerinnen und von Expertinnen. Ich finde es extrem wichtig, sich diesem Thema mal tiefgehend anzunehmen. Und der zweite Punkt ist das finanzielle Anreizsystem. Elternpaare, die sich die Care-Arbeit partnerschaftlicher aufteilen, sollten meiner Ansicht nach auch dafür eine finanzielle Unterstützung bekommen. Wir hören ganz oft das Argument, dass das Familieneinkommen, wo oft Frauen weniger als ihre männlichen Partner verdienen, dem entgegensteht. Das heißt, es braucht hier Anreizwirkung zu sagen, wer sich partnerschaftlich aufteilt, nahezu die Care-Arbeit vielleicht, muss nicht punktgenau 50-50, aber 40-60, 60-40 sein, da gibt es einen Bonus. Als Arbeiterkammer haben wir gemeinsam mit dem ÖGB, den Gewerkschaften, ein sogenanntes Familienarbeitszeitmodell schon vor langem vorgeschlagen und immer wieder verfeinert. Und dieses Familienarbeitszeitmodell bezieht sich auf die Zeit der Elternteilzeit und spricht davon, wenn beide Elternteile rund 28 bis 32 Stunden arbeiten, und zwar beide, das heißt nicht nur eine Person runter oder hochstuft, sondern beide befinden sich in diesem Korridor, dann sollen sie dafür auch einen finanziellen Bonus bekommen, damit sich ein mögliches Ungleichgewicht im Einkommen der beiden Elternteile auch wieder ausgleicht. Und dieser finanzielle Anreiz, ich glaube, der kann tatsächlich als Booster wirken, damit die partnerschaftliche Aufteilung auch über diese Zeit bis zum vierten Geburtstag, schlagen wir das vor, hinausgeht. Denn wir wissen, dass wenn sich die partnerschaftliche Aufteilung von Care-Arbeit in den ersten Lebensjahren von Kindern manifestiert, dann trägt sich das auch weiter für die weitere Familienzeit. Und insofern gilt es, wie gesagt, auf den Rechtsrahmen zu schauen und hier mal offen und gut zu diskutieren und auf der anderen Seite auch die finanziellen Anreize gut zu durchforsten.
Ja, ich ergänze gleich. Also finanzielle Anreize und die Familienarbeitszeit, wie von dir geschildert, gefällt mir sehr gut, dass man bei den Karenzregelungen an sich, finde ich, auch wirklich noch stärker auf eine halbe-halbe Aufteilung, auch eine gesetzliche, hinarbeiten sollte, habe ich schon gesagt, finde ich auch ganz wichtig. Was mir halt noch einfällt, ist schon auch Unternehmen stärker in die Pflicht zu nehmen, im Sinne von zumindest eine stärkere Sanktionierung von Unternehmen, die einfach mehr oder weniger schamlos diskriminieren, die gibt's immer noch und das ist manchmal auch sehr heftig. Und da wäre es schon fein, einfach Handhabe zu haben, um diesen Unternehmen klarzumachen, das geht so nicht und da droht ihnen auch eine Konsequenz, eine gesetzliche. Das fehlt aus meiner Sicht schon. Was ich vielleicht noch zu den Männern an sich ergänzen wollte, und auch das könnt ihr irgendwie durch Regierungsmaßnahmen vielleicht auch angeregt werden, ist so eine Ermutigung, vielleicht mehr, aber mehr im Sinne von wirklich auch einer Reflexion, wie wollen Männer auch ihr Leben gestalten und einfach nicht mehr so stark an dem zu hängen, Mann heißt Vollzeitarbeit plus so circa, also Überstunden sind da auch dabei und die Unternehmen erwarten das auch, sondern auch darüber nachzudenken, wie will ich als Mann und als Vater, werdender Vater, mein Leben gestalten und wie wichtig sind mir die anderen Lebensbereiche, weil dann die Unternehmen einfach auch gezwungen sind, sozusagen ihre Mitarbeitenden und auch ihre männlichen Mitarbeiter in einen gesamthaften Blick zu nehmen. Und das findet im Moment, glaube ich, noch viel zu wenig statt.
Mhm. Aber das heißt, es geht ja eigentlich darum, einerseits zu fördern, das, was im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten eh schon möglich ist, was ja eh schon viel ist. Also Väter könnten da ja sehr viel ausschöpfen. Mhm. Und andererseits zu schauen, okay, was braucht es für rechtliche Maßnahmen zusätzlich? Und ja, das wird sicher noch spannend die nächsten Jahre, was dann davon auch tatsächlich umgesetzt wird, oder?
Auf jeden Fall, ja. Deswegen finde ich ja auch das Projekt so toll, das Männermint Care Projekt und eben die Workshops zum Beispiel, die wir jetzt machen, weil wir dann eben mit Unternehmen aus dem MINT-Bereich auch ganz konkret dran arbeiten können. Was kann das in Ihrem Unternehmen heißen, dass Sie väterfreundlicher werden, dass sie familienfreundlich werden und dass sie eben ihren männlichen Mitarbeitenden hier sozusagen viel mehr Möglichkeiten eröffnen.
Ja, danke. Auch gut, dass du noch die Workshops ansprichst. Magst du da noch was vielleicht dazu sagen? Also das ist ja doch was Besonderes, auch im Rahmen des Projekts, dass Workshops angeboten werden können, um vielleicht auch einen Kulturwandel da ein bisschen zu stärken.
Ja, im Rahmen des Projektes Männermint Care wird es eben Workshops geben vom ABZ Austria, vom Papa Info und auch von uns, der Gleichbehandlungsanwaltschaft in verschiedenen Regionen in Österreich. Sind jetzt bei uns mal insgesamt 5 Workshops geplant, zum Teil auch schon sozusagen terminlich festgesetzt. Und wenn sich dafür Unternehmen interessieren, dann gerne auch die Einladung, sich an uns zu wenden und da einfach mitzumachen. Und in diesen Workshops soll es einen Austausch geben, auch zwischen Unternehmen untereinander. Das heißt, welche Best Practice gibt es vielleicht schon oder wo kann man sich Beratung holen? Also ich habe zum Beispiel schon eine Anfrage, ist bei uns eingegangen, aus einem Unternehmen, dass es so schwierig ist, Schichtarbeit zu vereinbaren mit eben Sorgepflichten von Mitarbeitenden. Und da würden sie eben gern dazu arbeiten. Also all diese Themen sollen dort Platz haben und genau, die Workshops werden bei uns im Mai und im Juni stattfinden.
Eine Empfehlung.
Ja, vielen Dank an euch, dass ihr da wart. Vielen Dank, Sabine. Vielen Dank, Eva. Wer Interesse hat, mehr über das Projekt zu erfahren, kann einerseits auf die Website von L&R Sozialforschung schauen. Wir werden da immer wieder auch Produkte, Ergebnisse vom Projekt veröffentlichen. Man kann auch den Newsletter abonnieren. Und vielen Dank sagen
Nadja Bergmann
und Claudia Sorger fürs Zuhören. Und wir freuen uns, wenn ihr auch bei den nächsten Folgen reinhört. Unser nächster Gast ist Romeo Bisutti. Er ist Leiter des Männergesundheitszentrums MAIN und seit vielen, vielen Jahren in der Beratung von Männern aktiv.